Wir haben hier Immanuel im Studio. Kannst du dich kurz vorstellen und ein paar Worte zu dir sagen?
Ja klar. Hallo, ich bin Immanuel. Ich habe hier an der Uni Tübingen studiert, Soziologie und Ethnologie und bin heute hier, um ein bisschen über das Thema Äthiopien und auch meine Erfahrungen zu sprechen, was ich in den letzten Monaten dort erlebt habe, auch in Kenia überschneidend, auch im Rahmen von Corona und der Rückholaktion.
Also du warst Anfang des Jahres in Äthiopien, bist dort gereist, aber wie kam es dazu? Was war deine Motivation, nach Äthiopien zu gehen?
Also ich habe, wie gesagt, Ethnologie studiert und interessiere mich schon lang für, andere fremde Kulturen. War eigentlich im Studium und bisher immer so ein bisschen auf Südasien, Indien fokussiert, habe mich damit sehr viel beschäftigt und jetzt hatte ich irgendwann den Drang, so ein bisschen neue Land zu begehen und irgendwo hinzugehen, wo ich irgendwie festgestellt habe, da ist noch sehr viele Wissenslücken, sind sehr viele Wissenslücken vorhanden und und Äthiopien war für mich immer so ein, da war mir irgendwie klar, da ist sehr viel, was ich einfach nicht weiß und das hat mich das erste Mal eben berührt, als ich Teenager-Alter irgendwie wahrscheinlich sehr viel Reggae gehört habe und mich so ein bisschen mit dieser Subkultur der Rastafaris auseinandergesetzt habe. Und da ist dann Äthiopien immer wieder zur Sprache gekommen. Aber so wirklich viel erfahren über das Land an sich hat man dann nicht. Aber ich habe es, keine Ahnung, das habe ich dann trotzdem irgendwie als Anlass genommen, irgendwie da ein bisschen drauf einzugehen und mich dann dorthin zu begeben.
Ja, die Rastafari-Kultur hat ja Haile Selassie, den König von Äthiopien, sieht die Rastafari-Kultur so ein bisschen als Messias. Und die Rastafari-Farben sind auch die Farben der äthiopischen Fahne, oder? Mhm. Aber wie kam es eigentlich dazu, dass Rastafari so mit Äthiopien verbunden ist?
Also die Rastafari-Bewegung, ich bin jetzt auch kein richtiger Experte dafür, aber da gab es eben so eine Prophezeiung, ich glaube in den 20er Jahren, dass ein schwarzer König in Afrika kommen wird, der dann hinter dem sich dann die Afrikaner und die Schwarzen in der Karibik natürlich auch und in Amerika versammeln können. Äthiopien war halt als eines der wenigen Länder, das nie kolonialisiert wurde, hatte halt noch eine Monarchie und als Kaiser Haile Selassie gekrönt wurde, wurde das eben so als Zeichen interpretiert, dass er der Messias sei und er eben dieser Anführer sei, hinter dem sich jetzt alle versammeln sollten und genau, und deswegen wurde der so als Führerfigur ausgewählt.
Und welche Verbindung hatte dann Haile Selassie zum Beispiel zu den Rastafaris?
Ich glaube, so eine geteilte Meinung. Also er hat den Titel des Messias immer abgelehnt, aber Unabhängigkeit oder wie nennt man das, Empowerment von Schwarzen weltweit hat er, glaube ich, schon unterstützt. Hat er ein großes Stück Land den Freiheitskämpfern welche im Zweiten Weltkrieg Äthiopien unterstützt haben, zur Verfügung gestellt. Das ist in Shashamane in südlich von Addis Ababa. Und dort gilt jetzt eben für die Rastafaris als das Jerusalem der Bewegung und das ist eigentlich das höchste Ziel, dorthin zurückzukehren und sich dort niederzulassen.
Warst du dort auch?
Ja, ich habe mich dann dort auch hinbegeben, war da ein paar Tage da, wäre natürlich gern länger geblieben, aber irgendwie Also das Land ist sehr groß und deswegen konnte ich mich jetzt irgendwie auch nicht überall so lange aufhalten, wie ich es gern gemacht hätte, weil ich ja auch nur zeitlich begrenzt war. Aber es ist sehr spannend, weil da eben, ja, also das, weil da eben die Community noch lebt. Da sind einige hundert Rastafaris aus der ganzen Welt, also aus Europa, aber vor allem aus der Karibik und der USA, leben da noch in ihren Communities. Die sind dann auch in verschiedenen Kirchen organisiert. Also das ist jetzt nicht einheitlich, sondern das hat sich dann auch aufgeteilt in verschiedene Gruppierungen, 12 Tribes of Israel und wie sie alle heißen. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine ganz einfache Geschichte. Ich habe mich dann mit einigen Leuten unterhalten und auch so ein paar verschiedene Institutionen dort besucht. Wie eben auch so eine Kirche, wo die so ein bisschen erklärt haben, wie die ganze Bewegung zustande kam und wer ihre ganzen wichtigen Führungspersönlichkeiten so ein bisschen mehr vorgestellt haben. Und viele haben sich da aber beklagt, dass sie irgendwie auch jetzt so ein bisschen in Konflikt eben mit vielen Einheimischen leben, weil ja, es gibt da Landkonflikte, dieses Land, das denen versprochen wurde, wurde denen dann auch wieder größtenteils weggenommen, als dann die Monarchie beendet wurde von der sozialistischen Einheitsregierung. Und viele sind jetzt eben in Konflikt mit den Einheimischen und es wird immer wieder von Übergriffen berichtet. Und ich habe gehört, dass sehr viele Leute eben wieder zurückgegangen sind, also nach New York oder nach Jamaika oder Trinidad oder wo auch immer in der Karibik. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie so eine heile Welt, wie man sich es vielleicht vorstellt, wenn man irgendwie so an Reggae denkt oder an die ganze Bewegung. Aber ja, ist auf jeden Fall eine sehr spannende Kultur da, die da vorherrscht. Und ja.
Und du hast vorhin erzählt, dass Äthiopien keine koloniale Vergangenheit hatte. Gab es da aber Besatzungsgeschichten und wie kam es dazu, dass Äthiopien nie kolonisiert wurde?
Äthiopien wurde nur besetzt von Italien und die wurden aber, es liegt vor allem, wird dadurch erklärt, dass sie sehr gut das Land verteidigen konnten gegen Besetzer, weil aufgrund der geografischen Gegebenheiten, weil das eben das äthiopische also ein großer Teil Äthiopiens liegt über 2000 Meter hoch und das bietet halt die Möglichkeiten, so eine Besatzung aufgrund von militärischer Überlegenheit abzuwehren, wie jetzt beispielsweise ja auch im Vietnamkrieg oder so, ne? Also mit diesen Guerillakriegen. Und dadurch konnte das Land halt schwer unter Kontrolle gebracht werden. Es hatte halt davor auch schon, es ist eine der ältesten Nationen der Welt, deswegen ist es halt auch nicht so sind die halt auch, glaube ich, nicht so leicht zu spalten gewesen wie in anderen Gebieten, wo halt durch die Kolonialherrschaft erstmal Nationen etabliert wurden, sondern in Äthiopien, es reicht ja bis vor 3000 Jahren zurück, also wurde schon vor 1000 vor Christus von den Griechen erwähnt und die haben eine ganz starke Identität da, eine ganz weit zurückreichendes Geschichtsverständnis und ja.
Was hast du denn besichtigt in Äthiopien und was waren so deine Highlights oder Beobachtungen, die du gemacht hast?
Ja, ich habe jetzt nicht so den Anspruch gehabt, dass ich jetzt nur die historischen Sehenswürdigkeiten mir anschaue, obwohl ich da natürlich schon was mitnehmen wollte von, aber ich wollte es ein bisschen breiter fächern. Ich bin nach in den Norden gegangen, nach Gondar, das ist die alte, also so eine Kaiserstadt, wo die ganzen Kaiserpaläste sind und wenn man, da wird auch als das Camelot von Afrika bezeichnet. Wenn man sich das mal anschaut, dann kriegt man schon so einen Eindruck, was irgendwie, wie unterrepräsentiert eigentlich afrikanische Geschichte auch in Europa ist, weil das hat irgendwie eigentlich niemand so richtig auf dem Schirm, aber wenn man sich dann mal, wenn man sich mal auf diesen Hof begibt dann und sieht, was sie vor 500 Jahren, was da alles schon existiert hat, Dampfbäder und riesige Ställe und Festsäle und das ist, also das steht solchen Festungsanlagen in Europa nichts nach. Und ich war halt auch immer als Kind schon irgendwie so ein großer Fan von Ritterburgen, glaube ich. Deswegen habe ich mir das dann auch ausgewählt. Und dann habe ich mir ein paar so Klöster angeschaut, weil die äthiopisch-orthodoxe Kirche finde ich auch eine sehr spannende Eigenspielart des Christentums. Die hat sich ja auch sehr isoliert, sage ich mal, entwickelt, abgetrennt von den Europäern. Deswegen hat sich da irgendwie nie der Katholizismus oder so durchsetzen können. Und ich fand es total spannend zu sehen, dass man, da hat man eben ganz viel so jüdische Einflüsse noch feststellen können, wie zum Beispiel, wie die Leute beten, wie die, das hat mich sehr viel auch an Israel erinnert, ne? Also und an Synagogen und dass man zum Beispiel nicht in der Kirche drin betet, sondern eigentlich so an den Wänden draußen steht und dann werden die Bibeltexte rezitiert und solche Sachen. Und da hat man sehr viel Parallelen feststellen können und das fand ich eine sehr interessante Eigenschaft, einen sehr interessanten Bereich auch, die Religion dort.
Du warst wahrscheinlich auch am Anfang der orthodoxen Fastenzeit dort. Mhm. Was hast du da miterlebt, mitgemacht vielleicht?
Ja, also die Fastenzeit, das fand ich auch interessant, genau. Das hat, regulär fasten die äthiopischen Christen 2 Tage die Woche sowieso. Und da wird dann nur, ich glaube, das ist donnerstags und samstags. Und da wird dann auch nur vegan gegessen. Also das ist dann nicht irgendwie nur fleischlos oder so. Und dann, irgendwann ging dann die äthiopische Fastenzeit los, wo dann eben komplett die ganze Fastenzeit bis Ostern kein Fleisch mehr verkauft wird. Also klar, für muslimische Metzger gibt es trotzdem noch, aber da, wo eben kaum Muslime sind, in den ganzen Restaurants kannst du auch in den allermeisten Restaurants kann man dann kein Fleisch mehr kaufen. Und an dem letzten Tag vor der Fastenzeit wollte ich eigentlich was Vegetarisches essen, aber dann gab es das nicht. Dann wurde alles rausgehauen, was es dann noch an Fleisch gab. Und das war dann leider auch nicht unbedingt die beste Qualität. Das hat sich dann letztlich bei mir gerecht, irgendwie, dass ich mich da nicht durchgesetzt habe. Aber ja, das ist dann kollektives Fasten. Das ist, glaube ich, schon nochmal ein bisschen mit mehr Druck auch dahinter als jetzt in Europa, wo das dann so jedem relativ freigestellt wird.
Wie ist das Verhältnis der Glaubensrichtungen in Äthiopien?
Das sind, ich glaube,
ungefähr
etwa 40% orthodoxe, äthiopisch-orthodoxe Christen, dann so 20% Protestanten. Das ist sehr stark auf dem Vormarsch, also immer mehr orthodoxe Christen, junge Leute wechseln zum protestantischen evangelikalen in evangelikalen Kirchen, das ist auch sehr spannend, das ist auch ein bisschen für mich, der noch nie mit diesen Evangelikalen konfrontiert war, ein bisschen befremdlich gewesen, wenn die Leute dann irgendwie den Heiligen Geist spüren und
Schwule heilen.
Ja, genau, und das ist lauter solche etwas für mich seltsam anmutenden Praktiken der Glaubensauslebung haben. Aber andererseits auch sehr viel weltlicher und liberaler teilweise auch als die orthodoxe Kirche sind, weil die ist, glaube ich, in Äthiopien nochmal ein bisschen wie katholische Kirche, nur noch ein bisschen krasser, irgendwie so ein bisschen konservativer noch. Und dann hat es noch, ich glaube, 40% Muslime. Genau, die sind vor allem im Osten, so an der Region Somalia. Aber eigentlich, also das ist jetzt nicht so ganz klar geografisch zu trennen, sondern das ist auch sehr gemischt, vor allem in der Hauptstadt und in den größeren Städten. Ja.
Wir haben im Beitrag, das am Anfang der Sendung lief, sehr viel zu den Beziehungen von Äthiopien zum Nahen Osten gehört. Mhm. Merkt man heutzutage auch noch den arabischen Einfluss in Äthiopien?
Ja, also sprachlich ist es sehr eng verwandt. Und
also Amharisch,
genau, und Arabisch sind, glaube ich, beide gehören zur selben Sprachfamilie. Und gerade in den östlichen Landesteil, Harar ist zum Beispiel eine der größten, also die sind, ist auch eine der wichtigsten Städten im Islam in der Region. Und da ist schon immer ein großer, viel Handel getrieben worden mit den Städten. Das ist eine wunderschöne Stadt in Ostäthiopien, in der Nähe. Also schon ziemlich in der Wüste und auch UNESCO-Weltkulturerbe ist was ganz Besonderes, diese Stadt. Und ja, da ist es sehr verbreitet. Ne? Und das ist dann auch, aber die arabische Kultur, ja, also mit dem Islam habe ich schon viel sehen können, aber genau, also sonst wäre mir da jetzt nicht so viel aufgefallen. Ne?
Wie war das Reisen so an sich? Wie reist sich's in Äthiopien, die Infrastruktur auch für Traveler?
Also es ist jetzt nicht so ein Land wie jetzt in Südostasien oder so. Ne? Also es gibt keine so Backpacker-Kultur oder sowas, ne? Dass man da von Hostel zu Hostel zieht und dann irgendwie für Tiefstpreise irgendwo übernachten kann, sondern es sind halt eher Hotels und den Tourismus, den es so regulär gibt, der ist auch eher für, ja, ich sag mal, ein bisschen wohlhabendere Europäer gedacht oder irgendwelche eher so Rentner, die dann für 8 Tage so eine komplett All-Inclusive-Reise machen oder so, ne? Also wenn man dann reist, dann ist es schon ein bisschen muss man so ein bisschen mehr selbst organisieren und ja, ein bisschen an seinen Standards irgendwie flexibel sein, worauf man sich einlässt. Und ja, der Transport ist eigentlich ganz, ganz passabel. Man fährt halt viel mit Bussen vor allem. Es gibt auch eine Bahnlinie, die die Chinesen gebaut haben zwischen Addis Ababa und Djibouti. Die habe ich auch einmal befahren, die war ganz schön. Aber ja, also genau, aber das ist es insgesamt, ich habe mir ein bisschen schwer getan mit der Sicherheit insgesamt am Anfang, das einzuschätzen. Gut, ich war halt früher vor allem in Asien und konnte es dann nicht so einschätzen, habe mich da halt ein bisschen rangetastet. Also gerade, ja, Diebstähle habe ich halt sehr viel gehört, so von meiner Couchsurferin, die hatte 26 in Addis Ababa, die hatte 26 Gäste in den letzten halben Jahr oder so und von denen wurden 23 beklaut und dann war das irgendwie so mein Ziel, so ich bin Nummer 4, die nicht beklaut wird. aber insgesamt, Überfälle habe ich jetzt nicht gehört, dass da bewaffnete Überfälle oder sowas, was man ja aus anderen Ländern irgendwie immer wieder hört, gibt es eher selten. Man muss nur an manchen Hotspots aufpassen, ne? Flughafengegend und so ein paar Regionen, wo eben Leute drauf warten eigentlich, ne? Dass da Touristen unterwegs sind und die das dann irgendwie mit Tricks und so versuchen, einen da zu beklauen. Und sonst, was die Sicherheit anging, ja, es war ein bisschen gruselig mal, weil ein bisschen an mir vorbeigegangen ist, vielleicht auch mangels ausreichender Recherche, dass es schwere ethnische Spannungen in Äthiopien gibt. Und gerade als ich in Harar war, habe ich mich auch gewundert, wieso ist diese unglaublich schöne Stadt, wieso gibt es da so wenig Touristen, ne? Also warum sind da so wenig Leute, da triffst du 3-4 Leute irgendwie am Tag. Ja, und irgendwie dann ist mir irgendwann mitgeteilt worden, dass eben die ganzen, dass da Reisewarnungen ausgesprochen wurden wegen ethnischen Spannungen zwischen den großen Volksgruppen. Das ist jetzt eine der großen politischen Schwierigkeiten in Äthiopien, dass da die, ja, dass es da immer wieder Konflikte und über Angriffe gibt auf öffentliche Verkehrsmittel, auf Busse, die angehalten wurden und angezündet wurden, oder dass einmal ein Zug, mit dem ich eigentlich nehmen wollte, den ich dann aber, weil ich das Ticket nicht rechtzeitig lösen konnte, nicht nehmen konnte und dann den nächsten nehmen musste, da wurde mir dann zum Beispiel mitgeteilt, dass der gar nicht in Harar dann letztlich angekommen ist, sondern wieder zurückfahren musste, weil der angegriffen wurde von Aufständischen. Genau, und das ist halt irgendwie gerade so ein bisschen die politische Mammutaufgabe in dem Land, die von Abiy Ahmed, dem Premierminister, der hat ja auch den Friedensnobelpreis bekommen von einem Dreivierteljahr oder so, da die Einigung, also die und die von den verschiedenen Ethnien irgendwie an einen Hut zu bringen und den sozialen Frieden da zu wahren.
Genau. Du bist ja dann nach deiner Reise in Äthiopien weiter nach Kenia gefahren. Und musstest dann zurückgeholt werden vom Auswärtigen Amt wegen der Corona-Situation. Wie war das? Wieso hattest du geplant, nach Kenia zu fahren? Und wie ist dann diese Rückholaktion abgelaufen?
Ja, also ursprünglich war mein Fokus schon hauptsächlich Äthiopien kennenzulernen, weil ich jetzt nicht unbedingt so jemand bin, der irgendwie sagt, er muss möglichst viele Länder abklappern und überall mal kurz gewesen sein, sondern ich versuche da schon ein bisschen mit Zeit zu nehmen und in die Tiefe zu gehen, aber dachte dann auch, um so ein bisschen einen Vergleich herzustellen, hätte ich auch gern noch, wäre ich noch gerne in ein anderes Land gegangen und habe geplant, irgendwie so einen Monat noch nach Kenia und Uganda zu gehen und von da zurückzureisen. Und deshalb, habe ich irgendwann gemerkt, so okay, irgendwie weiß ich nicht ganz genau, wie lang die Reise noch geht, dann gehe ich lieber schnell mal, gehe ich mal lieber über die Grenze, solange das noch möglich ist. Dann war ich, weil ich da meinen Rückflug gebucht habe von Nairobi nach über Kairo. Dort bin ich dann, bin ich gerade noch so über die Grenze gekommen, bevor sie die dicht gemacht haben. Und war dann da 2 Wochen, bevor es dann hieß, so ja, jetzt werden die Flughäfen auch geschlossen bald. Und das war dann ist langsam bei mir der Vorhang gefallen, dass ich mich jetzt dringend, dass ich jetzt am besten mich um die Rückreise bemühen sollte.
Ja. Und hast du da Spannungen schon festgestellt wegen Corona?
Ja, also das hat so ein bisschen angefangen, also in Äthiopien schon, da war ich mal 4 Tage in den Bergen wandern und dann ganze große Gruppe von Leuten und die haben da Bingo gespielt und ich habe es halt nur von der Seite so beobachtet und dann haben die mich weggeschickt, gesagt so, ja, du hast aber bestimmt Corona oder irgendwie so, ne, das ist halt nicht so ganz klar, für die zuzuordnen war mit dem Ganzen. Das war aber so das eher harmlosere. Und in Kenia, das ist halt die Stimmung so gekippt mit der Zeit. Die letzten 2 Wochen, es war irgendwie so eine Ungewissheit da und die Leute waren irgendwie sind immer distanzierter geworden. Einmal war ich mit einer japanischen Touristin in einem Geschäft und dann standen wir da und dann kam ein Kenianer und wollte schon zur Tür rein und sieht uns, bleibt auf der Schwelle stehen und läuft wieder rückwärts raus. Das wurde, glaube ich, einfach mit Ausländern assoziiert. Die haben das, ja, genau, das hatten die Leute irgendwie Angst. Und viele konnten das auch nicht so einordnen, irgendwie, was ist denn jetzt, wie dramatisch ist das Ganze denn? Manche hatten irgendwie sind davon ausgegangen, dass es ein Todesurteil ist, wenn man sich infiziert oder ich habe da auch es sind irgendwie auch keine verlässlichen Medien einfach da oder die Leute wissen zumindest, sind sehr verunsichert, auf was sie sich verlassen und beziehen eben sehr viel Informationen auch von Mund-zu-Mund-Propaganda, sage ich mal. Und da habe ich auch skurrilste Sachen gehört, also dass schon wieder ein neues Virus da wäre und das tötet dich dann sofort und solche Geschichten. Was einfach, ja, das ist so ein bisschen schwer. Ich glaube, dass es vielen Leuten, dass die einfach nicht so gute Informationsquellen teilweise haben oder auch nicht einordnen könnten, so viele Leute es nicht so gut einordnen können, was ist jetzt, ja, eine ernstzunehmende Nachricht oder was ist irgendwie wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, dass es der Wahrheit entspricht. Und ich bin dann auch die letzte Woche kaum noch auf die Straße rausgegangen, weil es einfach so, ja, das war irgendwie einfach unangenehm, weil man wusste dann nicht, wie das Ganze kippt. Also.